Sie hören den Artikel Paul Cézanne, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 26. September 2022. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Beginn des zweiten Teils der Aufnahme. Abschnitt 3 – Rezeption. Unterabschnitt 3.1 – Wirkung zu Lebzeiten. Cézannes erste Gemälde in einem deutschen Museum. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Die Mühle an der Couleuvre bei Pontoise, 1881, Nationalgalerie Berlin. Im Jahr 1897 erfolgte der erste Ankauf eines Cézanne-Gemäldes für ein Museum durch die Berliner Nationalgalerie unter dessen Direktor Hugo von Tschudi, der die französischen Impressionisten im deutschen Museum bekannt machen wollte. Er erwarb Cézannes Landschaftsmalerei, die Mühle an der Couleuvre bei Pontoise, in der Galerie du Rond-Ruel. 1904 und 1906 folgten zwei weitere Ankäufe von Cézannes Stillleben. Zurückzuführen war Tschudis Interesse für die aktuelle französische Kunstströmung auf den Maler Max Liebermann, der Tschudi 1896 auf dessen erster Dienstreise nach Paris begleitet hatte, um die neuen französische Kunstrichtungen zu begutachten. Die französischen Museumsdirektoren dagegen verhielten sich weiterhin zurückhaltend, was zur Folge hatte, dass ihre Bestände später durch Schenkungen und Legate aufgefüllt werden mussten, um ihren Landsmann angemessen vertreten zu können. Zeugnisse zeitgenössischer Freunde und Maler. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Die Lesestunde von Paul Alexis bei Zola, 1896 bis 1870, Privatsammlung. Alexis war Zolas Sekretär. Zitat Beginn. Ja, Cézanne, er ist der Grütte von uns allen. Zitat Ende. Claude Monet zu Georges Clemenceau. Cézannes Jugendfreund, der Schriftsteller Émile Zola, zeigte sich früh skeptisch über Cézannes menschliche und künstlerische Eigenschaften und äußerte bereits im Jahr 1861, dass, Zitat Beginn, Paul das Genie eines großen Malers haben mag, aber nie das Genie besitzen wird, tatsächlich einer zu werden. Das kleinste Hindernis bringt ihn zur Verzweiflung. Zitat Ende. Tatsächlich waren es Cézannes Selbstzweifel und die Weigerung, künstlerische Kompromisse einzugehen, sowie seine Absage an gesellschaftliche Zugeständnisse, die seine Zeitgenossen dazu bewogen, ihn als Sonderling zu betrachten. Im Kreis der Impressionisten zollte man Cézannes Arbeiten jedoch in besonderem Maße Anerkennung. So sprachen Camille Pissarro, Auguste Renoir, Claude Monet und Edgar Degas begeistert über sein Werk. Und Pissarro äußerte, Zitat Beginn, ich glaube, es werden noch Jahrhunderte vergehen, bis man sich davon Rechenschaft gibt. Zitat Ende. Ein Porträt von Cézanne malte sein Freund und Mentor Pissarro im Jahr 1874. Und 1901 schuf der Mitbegründer der Künstlergruppe Nabi, Maurice Denis, Hommage à Cézanne, das Cézannes Gemälde Stillleben mit Früchten auf der Staffelei inmitten von Künstlerfreunden in der Galerie Vollard zeigt. Hommage à Cézanne gehörte ursprünglich Paul Gauguin und wurde später von dem französischen Schriftsteller und Freund Denis, André Gide, erworben, der es bis zum Jahr 1928 in seinem Besitz hatte. Heute ist es im Musée d'Orsay ausgestellt. Zeitgenössische Kritik. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Camille Pissarro, Portrait Paul Cézanne, 1874, National Gallery, London. Das Gemälde hing bis zu Cézannes Tod in dessen Atelier. Die erste gemeinsame Impressionistenausstellung in Paris im April-Mai 1874 zog extensive Kritik auf sich. Publikum und Kunstkritiker, für die das Ideal der École des Beaux-Arts der Beweis für das Vorliegen von Kunst war, brachen in Gelächter aus. Von Monet behauptete ein Kritiker, er male, indem er seine Farben in ein Gewehr lade und auf die Leinwand schieße. Vor einem Bild Cézannes führte ein Kollege einen Indianertanz auf und rief, Zitat Beginn, Hu, ich bin die wandelnde Impression, das rächende Palettenmesser, der Boulevard des Capucines von Monet, das Haus des Gehängten und die moderne Olympia von Herrn Cézanne. Hu, hu, hu. Zitat Ende. Der französische Schriftsteller Joris Karl Huysmans antwortete 1883 Pissarro brieflich auf dessen Vorwurf, Cézanne sei in Huysmans Buch L'Art Moderne nur kurz erwähnt, indem er die Vermutung äußerte, Cézannes Blick auf die Motive sei durch Astigmatismus verfälscht. Zitat Beginn, aber es ist bestimmt ein Augenfehler im Spiele, dessen er sich, wie er mir versichert wird, auch bewusst ist. Zitat Ende. 5 Jahre später wurde sein Urteil in der Zeitschrift La Cravache positiver, als er Cézannes Werke als fremdartig und doch real und als Offenbarung bezeichnete. Der Kunsthändler Ambroise Vollard kam erstmals 1892 durch den Farbenhändler Tanguy mit Werken Cézannes in Berührung, die dieser gegen Lieferung von Malutensilien in seinem Laden in der Rue Clausel auf dem Montmartre ausgestellt hatte. Vollard erinnerte sich an die mangelnde Resonanz. Der Laden sei selten aufgesucht worden. Zitat Beginn, da es damals noch nicht Mode war, die Gräuelwerke teuer, ja nicht einmal billig zu kaufen. Zitat Ende. Tanguy führte sogar Interessenten in des Malers Atelier, zu dem er einen Schlüssel hatte, wo es zum festen Preis von 40 Francs kleine und 100 Francs große Bilder zu erwerben gab. Das Journal des Artistes gab den allgemeinen Ton von damals wieder, indem es besorgt fragte, Zitat Beginn, ob seine empfindsamen Leserinnen beim Anblick dieser bedrückenden Abscheulichkeiten, die das Maß des gesetzlich erlaubten Übels überstiegen, nicht von Übelkeit befallen werden. Zitat Ende. Der Kunstkritiker Gustave Geoffroy gehörte zu den wenigen Kritikern, die Cézannes Werk zu Lebzeiten gerecht und vorbehaltlos beurteilten. Bereits am 25. März 1894 schrieb er im Journal über das damals aktuelle Verhältnis der Malerei Cézannes zu den Bestrebungen der jüngeren Künstler, dass Cézanne eine Art Vorläufer geworden sei, auf dem sich die Symbolisten beriefen, und dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Malerei Cézannes und der Gauguins, Bernards und sogar Vincent van Goghs bestehe. Ein Jahr später, nach der erfolgreichen Ausstellung in der Galerie Vollard im Jahr 1895, führte Geoffroy wiederum im Journal aus, Zitat Beginn, er ist ein großer Wahrheitsfanatiker, feurig und naiv, herb und nuanciert. Er wird in den Louvre kommen. Zitat Ende. Zwischen diesen beiden Chroniken war das von Cézanne gemalte Porträt Geoffroys entschieden, das Cézanne jedoch in unvollendetem Zustand beließ, weil er mit ihm nicht zufrieden war. Unterabschnitt 3.2 Posthume Wirkung. Retrospektiven nach Cézannes Tod in Paris 1907. 2 Retrospektiven würdigten posthum im Jahr 1907 den Künstler. Vom 17. bis zum 29. Juni zeigte die Pariser Galerie Bernheim Jeune 79 Aquarelle von Cézanne. Der 5. Salon d'Automne widmete ihm anschließend vom 5. Oktober bis zum 15. November eine Hommage und stellte im Grand Palais 49 Gemälde und 7 Aquarelle in 2 Räumen aus. Zu den deutschen Besuchern zählte der Kunsthistoriker Julius Meyer-Gräfe, der im Jahr 1910 die erste Cézanne-Biografie schreiben sollte, Harry Graf Kessler und Rainer Maria Rilke. Die beiden Ausstellungen motivierten viele Künstler, wie beispielsweise Georges Braque, André Derain, Wassily Kandinsky, Henri Matisse und Pablo Picasso, zu ihren für die Kunst des 20. Jahrhunderts entscheidenden Einsichten. Ausstellungen in London und in den Vereinigten Staaten. 2 Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Laub, 1895 bis 1900, ausgestellt in der Galerie 291, New York, 1911. Und Poster der Armory Show, New York, 1913. Im Jahr 1910 wurden einige von Cézannes Gemälden in der Ausstellung Manet and the Post-Impressionists in London gezeigt. Eine weitere folgte 1912. Die Ausstellung war vom Maler und Kunstkritiker Roger Fry in den Grafton Galleries initiiert worden, die englische Kunstinteressierte mit dem Werk von Édouard Manet, Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paul Gauguin und Cézanne bekannt machen sollte. Fry schuf mit dem Namen die Bezeichnung für den Stil des Postimpressionismus. Obwohl die Ausstellung von Kritikern und Publikum negativ beurteilt wurde, sollte sie doch bedeutsam für die Geschichte der modernen Kunst werden. Fry erkannte den außergewöhnlichen Wert des Weges, den Künstler wie Van Gogh und Cézanne eingeschlagen hatten, indem sie ihre persönlichen Gefühle und ihre Weltsicht durch ihre Gemälde ausdrückten, auch wenn die damaligen Besucher dies noch nicht nachvollziehen konnten. Die erste Ausstellung Cézannes in den Vereinigten Staaten fand 1910-1911 in der Gallery 291 in New York statt. Im Jahr 1913 wurden seine Werke in der Armory Show in New York ausgestellt. Sie war eine bahnbrechende Ausstellung von Kunstwerken und Skulpturen der Moderne, obgleich auch hier die Exponate Kritik und Sport endeten. Heutzutage werden diese Künstler, die selbst von ihren eigenen Kunstakademien zu Lebzeiten kritisiert und lächerlich gemacht wurden, als die Väter der modernen Kunst angesehen. Einfluss auf die Moderne und Missdeutungen. Vier Bilder illustrieren diesen Paragraphen. 100 Franc Banknote Recto mit einem Porträt von Paul Cézanne, dem Gemälde Das Meer in Lestac und einer Darstellung von Die Kartenspieler. 100 Franc Banknote Verso mit dem Gemälde Äpfel und Kekse und einer Darstellung der Kartenspieler. Mardi Gras, auf Deutsch Fastnacht, 1888, Puschkin Museum, Moskau. Und Paula Modersohn-Becker, Stillleben mit Äpfeln und Bananen, 1905, Kunsthalle Bremen. Das Bild zeigt die Beeinflussung durch Stillleben Cézannes. Zitat Beginn. Cézanne war unser aller Vater. Zitat Ende von Pablo Picasso. Zitat Beginn. Eine Art lieber Gott der Malerei. Zitat Ende von Henri Matisse. In der Rezeption der Werke und der vermeintlichen Absichten Cézannes liegen viele produktive Missverständnisse verborgen, die auf den weiteren Verlauf und die Entwicklung der modernen Kunst erheblichen Einfluss genommen hatten. So zeigt die Liste jener Künstler, die sich mehr oder weniger berechtigt auf ihn berufen und einzelne Elemente aus der Fülle seiner gestalterischen Ansätze für eigene Bildfindungen ummünzten, eine nahezu lückenlose Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Schon Apollinaire stellte 1910 fest, dass, Zitat Beginn, die meisten der neuen Maler behaupten, Nachfolger dieses ernsten, nur an der Kunst interessierten Malers zu sein. Zitat Ende. Unmittelbar nach Cézannes Tod im Jahr 1906 begann, angeregt durch eine umfassende Ausstellung seiner Aquarelle im Frühjahr 1907 in der Galerie Bernheim-Jeune, sowie eine Retrospektive im Oktober 1907 auf dem Salon d'Automne in Paris, eine lebhafte Auseinandersetzung mit seinem Werk. Unter den jungen französischen Künstlern wurden zuerst Matisse und Derain von der Leidenschaft für Cézanne ergriffen. Es folgten Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, Marcel Duchamp und Piet Mondrian. Diese Begeisterung war dauerhaft. So äußerte noch der 80-jährige Matisse im Jahr 1949, dass er der Kunst Cézanne am meisten verdanke. Ferner bezeichnete Braque den Einfluss Cézannes auf seine Kunst als Initiation und äußerte 1961, Zitat Beginn, Cézanne war der Erste, der sich von der gelehrten, mechanisierten Perspektive abwandte. Zitat Ende. Picasso gestand, Zitat Beginn, er war für mich der einzige Meister. Er war eine Vaterfigur für uns. Er war es, der uns Schutz bot. Zitat Ende. Der Cézanne-Experte Götz Adriani merkt jedoch an, dass etwa die kubistische Rezeption Cézanne, im Besonderen der Salon-Kubisten Albert Glaise und Jean Metzinger, die in ihrer Abhandlung Du Cubisme aus dem Jahre 1912 Cézanne an den Anfang ihrer Art zu malen stellten, insgesamt recht willkürlich war. So ließen sie die aus der Natur beobachten gewordene Motivation weitgehend außer Acht. Er weist in diesem Zusammenhang auf die formalistischen Missdeutungen hin, die sich auf die von Bernard veröffentlichte Schrift des Jahres 1907 beziehen. Hier heißt es unter anderem, man behandle die Natur gemäß Zylinder, Kugel und Kegel. Weitere Missdeutungen dieser Art finden sich in dem von Malevich 1919 veröffentlichten Text von den neuen Systemen in der Kunst. So bezweckte Cézanne etwa in seinem Zitat keine Umdeutung der Naturerfahrung im Sinne der Orientierung an kubischen Formelementen, ihm ging es vielmehr darum, den Gegenstandsformen und ihre Farbigkeit unter den verschiedenen Aspekten im Bilde zu entsprechen. Als eines unter vielen Beispielen der Einflüsse Cézanne auf die Moderne sei das Gemälde Mardi Gras, das Sohn Paul mit seinem Freund Louis Guillaume zeigt und ein Sujet aus der Commedia dell'arte umfasst. Picasso inspirierte es zu einem Harlequin-Thema in seiner Rosa-Periode. Matisse wiederum griff das Thema des klassizistischen Gemälde aus der Badenden Folge, die großen Badenden, aus dem Philadelphia Museum of Art zu seinem Gemälde Die Badende aus dem Jahr 1909 auf. Die eben genannten Künstler bildeten erst einen Anfang einer Reihe von Inspirierten. Die früh verstorbene Malerin Paula Modersohn-Becker hatte bereits 1900 bei Vollard Cézannes Gemälde gesehen, die sie tief beeindruckt hatten. Sie schrieb kurz vor ihrem Tod in einem Brief vom 21. Oktober 1907 aus Worpswede an Clara Westhoff, Zitat Beginn, ich denke und dachte diese Tage stark an Cézanne und wie das eine von den drei oder vier Malerkräften ist, der auf mich gewirkt hat wie ein Gewitter oder ein großes Ereignis. Zitat Ende. Paul Klee notierte 1909 in seinem Tagebuch, Zitat Beginn, Cézanne ist mir ein Lehrmeister par excellence. Zitat Ende. Nachdem er in der Münchner Sezession mehr als ein Dutzend Gemälde von Cézanne gesehen hatte. Die Künstlergruppe Der Blaue Reiter bezog sich 1912 in ihrem Almanac auf ihn, in ihm Franz Marc von der Geistesverwandtschaft zwischen El Greco und Cézanne berichtete, deren Werke er jeweils als Eingangspforten einer neuen Epoche der Malerei verstand. Wiederum bezieht sich Kandinsky, der Cézannes Gemälde auf der Retrospektive 1907 im Salon d'Automne gesehen hatte, in seiner 1912 veröffentlichten Schrift über das Geistige in der Kunst auf Cézanne, in dessen Werk er ein starkes Mitklingen des Abstrakten erkannte und den spirituellen Anteil seiner Überzeugungen bei ihm vorgegeben fand. Max Beckmann sah in seiner 1912 erschienenen Schrift Gedanken über zeitgemäße und unzeitgemäße Kunst in Cézanne ein Genie, ebenso wie Franz Marc. Ellen Lisitzky betonte um 1923 seine Bedeutung für die russische Avantgarde und Lenin regte 1918 an, für die Heroen der Weltrevolution Denkmäler zu errichten. Auf der Ehrenliste standen Courbet und Cézanne. Neben Matisse beschäftigte sich Alberto Giacometti am eingehendsten mit Cézannes Darstellungsweise. Aristide Maillol arbeitete 1909 an einem Cézanne-Denkmal, das jedoch an der Ablehnung durch die Stadtverwaltung von Aix-en-Provence scheiterte. Auch für Künstler der neuen Generation war Cézanne eine wichtige Instanz. So bezeichnete Jasper Johns ihn neben Duchamp und Leonardo da Vinci als wichtigstes Vorbild. A.R. Penck wiederum wies auf die konzeptionellen Errungenschaften Cézannes hin und betonte, Zitat Beginn, mit Cézanne fängt auch das an, was wir heute Untergrund nennen. Die Behauptung eines eigenen Raumes und einer eigenen Zielvorstellung gegen die herrschende Tendenz der Zeit. Zitat Ende. Der Däne Per Kirkeby äußerte 1989 in der Beschäftigung mit Cézannes Werken, dass hier einer, Zitat Beginn, sein Künstlerleben als Pfand gegeben hat für etwas, das das meiste, womit wir uns üblicherweise beschäftigen, als ängstliche Originalitätssucht und Oberflächlichkeit erschienen ist. Zitat Ende. Der deutsche Künstler Willy Baumeister, der ursprünglich vom Impressionismus beeinflusste figurative Werke geschaffen hatte, wandte sein Interesse schon um 1910 dem Kubismus und Paul Cézanne zu, dessen Werk er sein Leben lang verbunden blieb. In der Einführung zu seiner 1947 erschienenen Bildmappe über Cézanne führte er aus, Zitat Beginn, es gibt zwei Beugungswinkel in der Geschichte der neuen Kunst. Der eine Beugungswinkel liegt zwischen Cimabue und Giotto. Der zweite Beugungswinkel in der Geschichte der Kunst liegt bei Cézanne. Es beginnt die Abwendung vom naturgetreuen Abbild und die Hinwendung zur unabhängigen Formschöpfung und Farbschöpfung. Vergrößert man gewisse Bildteile bei Cézanne, so bemerkt man ein rhythmisches Gefüge, das kubistisch zu nennen ist und das der Kubismus übernahm. Zitat Ende. Cézannes Einfluss auf Rainer Maria Rilke. Ein Foto um 1909 von Rainer Maria Rilke illustriert diesen Paragraphen. Zitat Beginn. Wenn ich mich erinnere, wie befremdet und unsicher man in den ersten Sachen sah, Zitat Ende, schrieb Rainer Maria Rilke an seine Frau nach der Besichtigung an der großen Cézanne-Retrospektive im Pariser Salon d'Automne von 1907, auf die ihn Paula Modersohn-Becker aufmerksam gemacht hatte. Zitat Beginn. Lange nichts und plötzlich hat man die richtigen Augen. Zitat Ende. Rilke machte mit dieser Aussage sein großes Interesse an der Malerei deutlich, von der er sich Lösungen für seine schriftstellerischen Probleme erhoffte. Zitat Beginn. Es ist gar nicht die Malerei, die ich studiere. Es ist die Wendung in dieser Malerei, die ich erkannte, weil ich sie selbst eben in meiner Arbeit erreicht hatte. Zitat Ende. Bei Cézanne sah er, wie die Stimmungsmalerei überwunden werden konnte. Dies entsprach seiner Auffassung vom Dichten, die in den neuen Gedichten schon umgesetzt wurde. Nach der Ausstellung setzte er den neuen Gedichte anderer Teil fort, an der die Anwendung des Prinzips vom sachlichen Sagen in dem Gedicht Die Flamingos deutlich wird. Dass Rilke nicht der einzige modernistische Autor war, für den die Frage nach den unterschiedlichen Formen und Funktionen von Bildern und Bildlichkeit in der Literatur zentrale Bedeutung erlangte, wird unter anderem auch in der Auswirkung auf die Literatur um 1900, beispielsweise in den Werken Hugo von Hofmannsthal, mit dem Eindringen der Farbe in die Sprache deutlich. Handkes Die Lehre der Sainte-Victoire. Peter Handke resümiert in seinem im Jahr 1980 erschienenen Buch Die Lehre der Sainte-Victoire, Zitat Beginn, ja, dem Maler Paul Cézanne verdanke ich es, dass ich an jener freien Stelle zwischen Aix-en-Provence und dem Dorf Le Tolonais in den Farben stand und sogar die asphaltierte Straße mir als Farbsubstanz erschien. So habe ich Bilder wohl von Anfang an als bloßes Zubehör gesehen und mir von ihnen lange nichts Entscheidendes erwartet. Zitat Ende. Handke gelingt in seinem Buch die Annäherung eines Autors an die bildende Kunst durch die in den Text eingebetteten kunsttheoretischen Hinweise der Sicht Cézannes auf die Wirklichkeit. Cézanne und die Philosophie. Der französische Philosoph Jean-François Lyotard führt in seinem Werk Das Elend der Philosophie aus, Cézanne habe sozusagen den sechsten Sinn, er empfinde die im Entstehen befindliche Realität, bevor sie sich in der normalen Wahrnehmung vervollständigt. Der Maler rührt also ans Erhabene, wenn er das Überwältigende der Gebirgslandschaft erblickt, die man weder mit der normalen Sprache noch mit der gewohnten Maltechnik darstellen könnte. Lyotard resümiert, Zitat Beginn, man kann auch sagen, dass das Unheimliche, der dem Gebirge und den Früchten gewidmeten Ölgemälde und Aquarelle, sowohl von einem tiefen Sinn des Verschwindens der Erscheinungen herrührt, als auch von dem Untergang der sichtbaren Welt. Zitat Ende. Unterabschnitt 3.3 Filme über Cézanne. Ein Selbstporträt um 1875, Musée d'Orsay Paris, illustriert diesen Unterabschnitt. Une visite au Louvre, 2004, Film und Regie von Jean-Marie Straub und Daniel Huillet über Cézanne, basierend auf den postum veröffentlichten Konversationen mit dem Maler, die dessen Bruder Joachim Gasquet überliefert hat. Der Film beschreibt einen Spaziergang Cézannes im Louvre entlang der Bilder seiner Künstlerkollegen. Zum 100. Todestag Cézannes im Jahr 2006 sind zwei Dokumentarfilme aus den Jahren 1995 und 2000 über Paul Cézanne bzw. über sein Motiv La Montagne Sainte-Victoire neu veröffentlicht worden. Der Triumph Cézanne wurde für das Jubiläumsjahr 2006 neu gedreht. Die Gewalt des Motivs, 1995. Ein Film von Alain Joubert. Ein Berg in der Nähe einer Heimatstadt Aix-en-Provence wird zu Cézannes Hauptmotiv. Über 80 Mal zeigt er La Montagne Sainte-Victoire aus verschiedenen Perspektiven zu verschiedenen Jahreszeiten. Das Motiv wird zu einer Obsession, der Joubert mit diesem Film auf Grund geht. Cézanne der Maler, 2000. Ein Film von Elisabeth Capnist. Die Geschichte einer Passion und einer lebenslangen künstlerischen Suche. Der Maler Cézanne, seine Kindheit, die Freundschaft mit Zola und seine Begegnung mit dem Impressionismus werden geschildert. Der Triumph Cézannes, 2006. Ein Film von Jacques Deschamps. Deschamps nimmt den 100. Todestag Cézannes im Oktober 2006 zum Anlass, dem Entstehen einer Legende nachzuspüren. Cézanne stieß auf Ablehnung und Unverständnis, bevor er in den Olymp der Kunstgeschichte und des internationalen Kunstmarkts aufsteigen dürfe. Meine Zeit mit Cézanne, 2016, ein Film von Daniel Thompson über Cézannes Freundschaft mit Émile Zola. Unterabschnitt 3.4, auf Cézannes Spuren in der Provence. Vier Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Bronzestatue Cézannes von Gabriel Sterck auf dem Place de la Rotonde in Aix-en-Provence. Cézannes Hütte am Steinbruch von Bibémus. Atelier Cézanne in Aix-en-Provence. Und Les Baigneuses um 1895, ausgestellt im Musée Granet. Besucher von Aix-en-Provence können vom Stadtzentrum aus die Landschaftsmotive Cézannes auf 5 gekennzeichneten Wegen entdecken. Sie führen nach Le Tolonnais, zum Jardin de Buffon, zum Steinbruch von Bibemus, zu den Ufern des Flusses Arc und zum Atelier von Les Loves. Das Atelier Les Loves ist bereits seit dem Jahr 1954 der Öffentlichkeit zugänglich. Eine amerikanische Stiftung, initiiert von James Lord und John Wewald, hatte dies durch von 114 Spendern bereitgestellte Gelder möglich gemacht. Sie kaufte es dem Vorbesitzer Marcel Provence ab und übertrug es an die Universität von Aix. Im Jahr 1969 wurde das Atelier der Stadt Aix übereignet. Der Besucher findet hier Cézannes Möbel, Staffelei und Palette, die Gegenstände, die auf seinem Stillleben erschienen, sowie eigene Originalzeichnungen und Aquarellen. Zu Lebzeiten hatte ein Großteil der Aixer Einwohner ihren Mitbürger Cézanne verspottet. In neuerer Zeit benannten sie nach ihrem weltberühmt gewordenen Künstler sogar eine Universität. Im Jahr 1973 wurde sie in Aix-en-Provence gegründet, die Universität Paul Cézanne Aix-Marseille III mit den Fachbereichen Recht und Politikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre sowie Naturwissenschaft und Technik. Im Jahr 2011 wurde sie aufgelöst und mit den anderen beiden Universitäten in Aix und Marseille zur Universität Aix-Marseille zusammengefasst. Als Folge der Ablehnung seiner Werke in der Vergangenheit musste das Musée Granet in Aix mit einer Leihgabe von Gemälden aus dem Louvre vorlieb nehmen, um den Besuchern Cézanne, den Sohn ihrer Stadt, präsentieren zu können. Das Museum erhielt im Jahr 1984 8 Gemälde und einige Aquarelle, darunter ein Motiv aus der Reihe der Badenden und ein Porträt der Madame Cézanne. Dank einer weiteren Stiftung im Jahr 2000 werden dort jetzt 9 Gemälde Cézannes ausgestellt. Unterabschnitt 3.5 Cézannes Werke auf dem Kunstmarkt. 2 Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Stillleben mit Vorhang, Krug und Obststale, 1893-94, Privatbesitz. Und Bouilloire et Fruits, 1888 bis 1890, Privatbesitz. Welche Wertsteigerung Cézannes Gemälde auf dem Kunstmarkt erreicht haben, ist aus dem Ergebnis einer Versteigerung vom 10. Mai 1999 in New York ersichtlich. Das Stillleben mit Vorhang, Krug und Obststale wurde für 60,5 Millionen US-Dollar versteigert. Es war damals die höchste Summe, die für ein Bild Cézannes je gezahlt wurde. Das Auktionshaus Sotheby's hatte den Wert des Gemäldes nur auf 25 bis 35 Millionen Dollar geschätzt. Für eine ähnliche Entwicklung steht die Versteigerung seines Aquarells Nature Morte au Moulin Vert. Es hat bei Sotheby's im Mai 2007 für einen Preis von 25,5 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Das Stillleben aus der späteren Schaffensphase des Künstlers zwischen 1902 und 1906 zeigt eine grüne Melone. Ursprünglich war der Verkaufspreis auf 14 bis 18 Millionen Dollar geschätzt worden. Im Frühjahr 2011 soll sein Werk Die Kartenspieler, eines von 5 Versionen, für 275 Millionen Dollar verkauft worden sein. Die genaue Summe und der neue Besitzer sind bislang nicht bekannt. Das wäre der höchste Preis, den ein Gemälde zu diesem Zeitpunkt je erzielte. Ein fast 60 Jahre verschollen geglaubtes Aquarell aus der Kartenspieler-Serie wurde am 1. Mai 2012 an einen ebenfalls anonymen Bieter in New York zum Preis von 19 Millionen US-Dollar versteigert. Im Mai 2019 wurde sein Gemälde Bouilloire et Fruits 1888 bis 1890 für über 59 Millionen Dollar bei Christie's versteigert. Abschnitt 4 Auswahl an posthumen Ausstellungen. 1907 Galerie Wernheim-Jeune, Paris, Salon d'Automne, Paris, Retrospektiven. 1910-1911, erste Ausstellung in den USA in der Galerie 291, New York. 1913, Armory Show, New York, Cézanne war vertreten mit den Bildern Mont Saint-Victoire und Alte Frau mit Rosenkranz. 1936, Jeu de Paume, Paris. 1964, Documenta 3, Kassel. 1977, John Wewald zusammen mit William Rubin, Cézanne, The Late Work Exhibition im Museum of Modern Art, New York. 1995-96 Grand Palais Paris. 1996 Tate Gallery London. 1996 Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. 2004 Cézanne, Aufbruch in die Moderne, Museum Volkwang, Essen. 2006 Cézanne en Provence, Musée Granet, Aix-en-Provence. 2006 Cézanne et Pissarro, 1865-1885, Musée d'Orsay, Paris. 2008-2009 Philadelphia Museum of Art. 2011-2012 Cézanne, Renoir, Picasso und Co., 40 Jahre Kunsthalle Tübingen. 2012-2013 Paul Cézanne and the Past, Csepel-Mövesti Museum, Budapest. 2014 Cézanne, Zeit, Non-Zeit, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 4. Februar bis 18. Mai. 2017-2018 Portrait de Cézanne, Musée d'Orsay, Paris, 13. Juni bis 24. September. Anschließend National Portrait Gallery, London, 26. Oktober bis 11. Februar 2018. 2017-2018 Cézanne Metamorphosen, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 28. Oktober 2017 bis 11. Februar 2018. 2020 Van Gogh, Cézanne, Matisse, Rodler, die Sammlung Hahnlose, Albertina, Wien, 27. August bis 15. November. 2021 Cézanne Drawing, Museum of Modern Art, New York, 6. Juni bis 25. September. 2022 Paul Cézanne, Art Institute of Chicago, 15. Mai bis 5. September 2022. Ende des zweiten Teils der Aufnahme. Der Artikel Paul Cézanne wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 1. November 2022 besprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/paulcezanne. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.